Der Aufwand ist natürlich standalone durchaus hoch. Wenn man es aber hinbekommt, die Daten, die ohnehin schon da sind, weitestgehend zumindest zweit zu verwerten, dann ist der Zusatzaufwand beim Public CBCR vielleicht dann doch vertretbar und auch vor dem Hintergrund der Zielsetzung angemessen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des RSM Ebner Stolz Mittelstandstalks. In diesem Podcast geht es um Themen, die mittelständische Unternehmen bewegen. Mein Name ist Esra Laubach, ich bin Redakteurin bei FAZ Business Media. Seit dem 21. Juni 2024 ist für viele Konzerne eine neue Ära der steuerlichen Offenlegung angebrochen. Ab dann mussten multinationale Unternehmen, die mehr als 750 Millionen Euro Umsatz im Jahr machen, ihre zentralen Steuerdaten länderbezogen und für jedermann einsehbar veröffentlichen. Die neue Regel gilt für Geschäftsjahre, die nach dem 21.06.2024 beginnen. Die Richtlinie, von der ich jetzt gerade gesprochen habe, ist auch bekannt und vielleicht kennen Sie sie auch unter diesem Namen, unter Public Country by Country Reporting oder auch abgekürzt unter Public CBCR. Die neue Offenlegungspflicht sorgt zwar für mehr Transparenz, aber sie stellt Unternehmen natürlich auch vor neue rechtliche, praktische und auch strategische Herausforderungen. Über all die auch mal einen Überblick zu bekommen, haben wir heute im Mittelstandstalk einen Experten für internationales Steuerrecht zu Gast, Dr. Daniel Zöller. Er ist Steuerberater und Partner bei RSM Ebner Stolz in Stuttgart. Herr Zöller, herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auf den Austausch zum Public CBCR. Und ja, das Ziel ist es, die Bedeutung für die großen mittelständischen Unternehmen darzulegen. Und wir möchten das auch ein wenig einordnen in andere bestehende Regelungen.
Super. Dann würde ich sagen, starten wir direkt rein. Schon seit einigen Jahren müssen ja große multinationale Unternehmen oder auch Unternehmensgruppen der Finanzverwaltung im Rahmen des sogenannten Country-by-Country-Reportings Informationen über die länderbezogene Verteilung von Gewinnen, darauf entfallene Steuern und auch weitere Daten zur Verfügung stellen. Was ist denn jetzt beim neuen Public CBCR anders?
Ja, fangen wir vielleicht noch mal ganz kurz an. Was hat es mit dem steuerlichen CBCR auf sich, bevor wir dann in den Vergleich einsteigen? Viele Unternehmen, die die entsprechende Größe haben, also die 750 Millionen Euro Schwelle überschreiten, kennen das bereits, das steuerliche CBCR. Hier müssen schon seit Jahren einige Daten zusammengetragen werden, länderbezogen und an die Finanzbehörden übermittelt werden. In Deutschland ist das Bundeszentralamt für Steuern. Der Adressat ist also die Finanzverwaltung in Deutschland oder in anderen Staaten, in denen die Unternehmensgruppe mit Gesellschaften, mit Zweigniederlassungen, mit Betriebsstätten vertreten ist. Was ist jetzt der wesentliche Unterschied zum Public Country by Country Reporting? Der Name verrät es schon ein bisschen, der Empfängerkreis. Leser dieser Daten ist jetzt nicht mehr die Finanzverwaltung, sondern die Öffentlichkeit. Das kann im Prinzip jeder Interessierte sein, das können NGOs sein, das können Journalisten sein oder eben jeder, der sich für die Unternehmensgruppe interessiert. Und damit werden grundsätzlich ja eher sensible Daten, auch Steuerdaten, wenn auch in aggregierter Form, einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Und das macht natürlich was mit den Unternehmen und ich glaube, darüber sollten wir sprechen und darüber müssen vor allem die Unternehmen nachdenken. Auch technisch drauf geguckt, gibt es Unterschiede. Ja? Während die Finanzbehörde hier eine Schnittstelle zur Verfügung stellt für die Übermittlung des steuerlichen CBCR, wird die Veröffentlichung des öffentlichen, des Public CBCR über das sogenannte Unternehmensregister erfolgen, so zumindest die Umsetzung in Deutschland. Und darüber hinaus müssen die Unternehmen auch noch eine Veröffentlichung auf ihrer eigenen Homepage vornehmen oder alternativ auf das Unternehmensregister verweisen und dann dem interessierten Homepage-Besucher klar machen, ja, ihr könnt das auch im Unternehmensregister kostenfrei einsehen.
Okay, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einmal eine konkrete Vorstellung bekommen. Nennen Sie uns doch gern mal ein paar Beispiele. Welche Informationen müssen denn jetzt im Rahmen des Public CBCR offengelegt werden?
Das ist auf den ersten Blick relativ deckungsgleich mit den Größen und den Daten, die wir bereits aus dem steuerlichen CBCR kennen. Allen voran sind das Größen wie Umsatz, Gewinn vor Steuern, die darauf entfallenden Ertragssteuern, aber auch Größen wie die Anzahl der Arbeitnehmer oder der Umfang bzw. die konkrete Beschreibung, knapp natürlich, der Geschäftstätigkeit. Das sind alles Größen, also qualitative, aber auch quantitative Angaben, die zu machen sind. Im steuerlichen CBCR kennen wir das, dass wir in aller Regel zumindest diese Daten aus den Konzernrechnungslegungsdaten entnehmen. Das ist nicht ganz zwingend, das ist aber die gelebte Praxis. Konzernrechnungslegung, das sind die Zahlen, die man zwar auf Ebene der einzelnen Gesellschaften ermittelt, die man aber aufbereitet nach den Vorgaben des Konzernrechnungslegungsstandards, um sie dann zusammenzuführen, insgesamt dann auf aggregierter Ebene, um dann die Konzernbilanz zu erstellen. Das ist der eigentliche Ausgangspunkt für das steuerliche CBCR. Das ist im Public CBCR dem Grunde nach etwas anders, dazu können wir gleich noch sprechen, aber auf den ersten Blick mal eine hohe Schnittmenge. Die Größen, die sind grundsätzlich dem geübten steuerlichen CBCR-Anwender durchaus bekannt.
Und müssen dann alle Konzerne, die bisher ein steuerliches CBCR erstellt haben, auch ein Public CBCR erstellen?
Auch hier gilt der sogenannte persönliche Anwendungsbereich, also wann fällt eine Gruppe unter die Verpflichtung, der ist auch sehr, sehr ähnlich. Sie hatten es eingangs erwähnt, die 750 Millionen Euro Grenze, das ist hier die maßgebliche Schwelle. Wenn man aber ins Detail geht, dann gibt es wie so oft unterschiedliche Regelungskreise, gibt es Abweichungen. Wenn wir uns mal anschauen, die 750 Millionen Euro, da kann man sich ja mal die Frage stellen, auf welchen Zeitpunkt oder auf welchen Zeitraum schauen wir da überhaupt? Das steuerliche CBCR sagt da, ich schaue aus der Perspektive des Berichtsjahres immer auf das Vorjahr. Wenn ich im Vorjahr diese Schwelle überschritten habe, dann bin ich grundsätzlich im Anwendungsbereich drin. Im Public CBCR ist das etwas anders. Da gucke ich auf einen Zeitraum von zwei aufeinanderfolgenden Wirtschaftsjahren. Das könnte man sagen, man ist im steuerlichen CBCR im Zweifel etwas schneller drin als im Public CBCR. Für die meisten Unternehmensgruppen macht dieser Unterschied in der Praxis nicht so viel aus. Denn wenn man einmal drüber ist, so kann man ja vermuten, bleibt man auch drüber. Zumindest wenn man auf einem gesunden Wachstumskurs ist. Es kann aber natürlich sein, dass es Unternehmen gibt oder Unternehmensgruppen, die immer so um diese Schwelle herumschwanken. Und da kann das dann durchaus Unterschiede machen. Darüber hinaus ist zu beachten, das Public CBCR kommt aus einer EU-Richtlinie. Das hatten Sie ja auch eingangs schon erwähnt. Wohingegen das steuerliche CBCR, das kommt von der OECD. Das ist also auch in vielen Staaten umgesetzt, die außerhalb der EU liegen. Das Public CBCR, weil es eben Ausfluss einer EU-Richtlinie ist, braucht dann eben auch zumindest irgendeinen Anknüpfungspunkt der Unternehmensgruppe innerhalb der EU. Wenn die oberste Konzernmutter in der EU ansässig ist, dann ist es selbstredend. Interessant wird es aber beispielsweise bei Strukturen, wenn wir die oberste Muttergesellschaft in einem Drittstaat haben, in den USA beispielsweise, und in Deutschland oder in anderen EU-Staaten Tochtergesellschaften haben, dann muss eine gewisse maßgebliche Schwelle überschritten sein, was den Umsatz insbesondere angeht. Aber wenn wir diesen Anknüpfungspunkt innerhalb der EU haben, dann sind wir auch im Anwendungsbereich, wenn die 750 Millionen eben überschritten sind, des Public CBCR.
Dieser 750 Millionen Euro Bereich, der begegnet einem im internationalen Steuerrecht ja häufiger, beziehungsweise diese Grenze. Ich denke da jetzt zum Beispiel auch an die globale Mindeststeuer, die ja auch an diesen Schwellenwert anknüpft. Gibt es da einen Zusammenhang zwischen der Mindeststeuer und dem CBCR und dem Public CBCR?
Ja, sehr gute und sehr berechtigte Frage. Vielleicht auch noch mal kurz zur Erläuterung. Was hat es denn mit der globalen Mindeststeuer auf sich? Also zum einen auch hier die 750 Millionen Euro Schwelle als maßgebliches Eingangskriterium. Da sehen wir schon die Verwandtschaft zum Public und zum steuerlichen CBCR. Die globale Mindeststeuer hat aber viel weiterreichende Folgen als das steuerliche CBCR, das ja bisher nur zu reinen Berichtspflichten gegenüber der Finanzverwaltung gedacht war. Nein, die globale Mindeststeuer, die hat auch materiellrechtliche Folgen. Hintergrund ist hier, wenn eine Unternehmensgruppe entsprechend drunter fällt, dann soll sichergestellt sein, dass in allen Staaten, in denen diese Unternehmensgruppe mit Gesellschaften, mit Zweigniederlassungen oder Betriebsstätten vertreten ist, eine Mindeststeuerbelastung von 15% erreicht. Und jetzt haben wir viele Länder, die aufgrund insbesondere niedriger nominaler Steuersätze unter dieser Schwelle liegen. Das war die Idee der OECD insbesondere und ursprünglich, dass man doch sicherstellen soll, dass dieses Niveau dann hochgeschleust werden soll. Und genau da greift die globale Mindeststeuer an. Wenn also in einem Land eine Effektivsteuer von unter 15% vorherrscht, dann soll diese Lücke zu 15% durch die globale Mindeststeuer geschlossen werden. Dann fällt eine sogenannte Ergänzungssteuer an. Was hat das jetzt mit dem CBCR zu tun? Schauen wir erstmal auf das Text-CBCR. Gemein haben die beiden Regelungskreise nicht nur die 750 Millionen Euro Schwelle, sondern auch die Datengrundlage. Das steuerliche CBCR, ich hatte es eben schon erwähnt, setzt in aller Regel zumindest bei den Konzernrechnungslegungsdaten an, der sogenannten Handelsbilanz 2. Und das Gleiche gilt auch für die globale Mindeststeuer. Wir haben also hier so eine ganz neue Steuerwelt. Bisher setzen wir auf den ganz normalen Jahresabschlüssen, den Einzelabschlüssen an, leiten dann auf die Steuerbilanz über und leiten daraus unsere steuerliche Bemessungsgrundlage ab. In der globalen Mindeststeuer müssen wir da alle umdenken. Da starten wir in handelsbilanziellen Größen nach dem Konzernrechnungslegungsstandard. Das kann beispielsweise auch IFRS sein, auch bei einem deutschen Unternehmen. Also eine ganz andere Welt erstmal. Und die CBCR-Welt, die setzt eben in der Regel auch dort auf. Und was jetzt positiv ist an der Stelle, es gibt für einen Übergangszeitraum von maximal 3 Jahren, so zumindest der aktuelle Stand der Gesetzeslage, gibt es die Möglichkeit, auf vereinfachte Weise nachzuweisen, oh, ich bin ja in einem bestimmten Land gar nicht unter diesen 15% oder ich bin in einem bestimmten Land nur sehr untergeordnet investiert nach gewissen Schwellenwerten. Und um diesen Nachweis zu führen, kann ich eben CBCR-Daten als Ausgangsgröße verwenden und muss nicht die hochkomplexen mindeststeuerlichen Regelungen anwenden, die zwar auf dem gleichen Datenpool aufsetzen wie das steuerliche CBCR, aber darüber hinaus sehr, sehr viele, durchaus auch auslegungsbedürftige und komplexe Korrekturvorschriften enthalten. Das heißt, Unternehmen, die, und das sehen wir im Moment in der Praxis, die nicht diese Vollermittlung für die globale Mindeststeuer in allen Ländern durchführen wollen oder zumindest darauf hoffen, die stützen sich jetzt auf die Argumentation über diese CBCR-basierten Safe-Harbor-Regelungen, so der technische Begriff. Und da setzen wir eben auf dem steuerlichen CBCR auf. So mal der Zusammenhang zur Mindeststeuer und dem steuerlichen CBCR.
Und wo reiht sich jetzt da das Public CBCR ein?
Genau, das ist jetzt die berechtigte Folgefrage. Das Public CBCR hat jetzt streng genommen erstmal gar nichts mit der Mindeststeuer zu tun, ist ein komplett eigenständiger Regelungsbereich und die Safe Harbor Regelungen in der Mindeststeuer, die verweisen auch nicht etwa auf das Public CBCR. Aber umgekehrt wird ein Schuh draus. Wenn ich mir jetzt also schon die große Mühe mache, um das steuerliche CBCR in einer guten und sehr guten Datenqualität aufzubereiten, so dass es dann auch für die Mindeststeuer, für den dortigen Safe Harbor herangezogen werden kann. Man spricht dann vom Qualifying CBCR, also müssen diese Mindeststandards eingehalten werden. Wenn man also diese Ressourcen schon reinsteckt, das kostet die Unternehmen viel Zeit, ja, und durchaus auch den einen oder anderen Beratungsaufwand, dann wäre es ja schön, wenn man diesen jetzt schon so mühsam ermittelten Datenpool zweitverwerten kann fürs Public CBCR. Und obwohl das Public CBCR dem Grundfall nachher auf anderen Datengrößen aufsetzt, nämlich auf den Einzelabschlüssen, nicht auf den Konzernrechnungslegungsdaten, gibt es ja eine Öffnungsklausel. Da hat man so ein bisschen auf die Regelungen des steuerlichen CBCR geschielt und hat gesagt, ja, da gibt es ja schon was, können wir das nicht auch zweitverwerten? Das sieht die zugrunde liegende EU-Richtlinie vor und so auch die Umsetzung im deutschen HGB, ist übrigens im Handelsgesetzbuch geregelt, eigentlich streng genommen gar keine steuerliche Norm. Diese Öffnungsklausel gibt es. Etwas vereinfacht gesagt lautet die, wenn man schon ein steuerliches CBCR hat, dann kann man auf diese Daten aufsetzen, um sie fürs Public CBCR zu verwenden. Auch hier steckt der Teufel ein bisschen im Detail, aber das ist erstmal Good News. Also auf die Frage insgesamt, wie hängen diese drei Regelungs Kreise zusammen, wäre die vereinfachte Antwort, im Zentrum steht hier das steuerliche CBCR. Das hat eine gewisse Relevanz für die Mindeststeuer im Rahmen der Safe Harbor Regelung und hat eine Relevanz im Sinne der Effizienzsteigerung fürs Public CBCR.
Herr Zöller, ich glaube, wir haben jetzt eine sehr gute theoretische Grundlage gelegt. Aber wir müssen jetzt unbedingt mal dringend konkret werden. Was bedeuten denn jetzt diese Zusammenhänge ganz konkret für die Erstellung des neuen Public CBCRs und für die bisherigen Berichtspflichten nach dem steuerlichen CBCR?
Ja, jetzt geht's in die Praxis rein und jetzt müssen wir über Prozesse nachdenken und letzten Endes auch die Realitäten in den Unternehmen uns anschauen. Auch da vielleicht nochmal der Blick zurück, das steuerliche CBCR, das wurde natürlich schon immer ernst genommen von den Unternehmen, aber da gab es gewisse Grauzonen, da konnte man eine Auslegung in die eine oder andere Richtung wählen und da hat letzten Endes keiner so genau drauf geschaut. Zumindest gab es aber keine materiellrechtlichen Konsequenzen. Das ist jetzt anders. Die Mindeststeuer kann Auswirkungen haben. Das Public CBCR muss richtig sein, sonst drohen entsprechende Bußgelder. Also bekommt das jetzt eine andere Schärfe. Das macht was mit den Prozessen. Das heißt, man sollte auf jeden Fall sich die steuerlichen CBCR-Daten nochmal genau unter die Lupe nehmen und genau prüfen, auf welcher Datenbasis startet man denn? Ich habe eben gesagt, man startet bei den Konzernrechnungslegungsdaten. Das lässt sich so leicht dahersagen. Aber was heißt das denn? Wo setzt man konkret an? Setzt man vor der Konsolidierung an? Klare Antwort, ja. In der Praxis sehen wir ganz oft, es gibt verschiedene Zahlen, die werden zwar auf Einzelabschlussebene erhoben, die werden dann aber schon quasi vorkonsolidiert. Hier wäre die ganz klare Empfehlung, dieser Schritt sollte unterlassen werden. Man sollte eine Stufe vorher abgreifen. Man sollte sozusagen die Rohdaten, die für die Konzernrechnungslegung erstellt werden, die sollte man dem steuerlichen CBCR zugrunde legen und dann eben auch den beiden anderen Regelungskreisen. Und da müssen wir in die Prozesse reingehen. Da müssen wir genau schauen, wie läuft beispielsweise der Konzernrechnungslegungsprozess. Und dann muss man natürlich auch die ausländischen Gesellschaften neben den inländischen ins Boot bekommen, um diese Prozesse zu erläutern. Denn am Ende des Tages muss es immer ein Mensch bearbeiten, die Daten schürfen sozusagen. Bei aller Automatisierung am Anfang steht immer ein gedanklicher Prozess, eine Einordnung. Und dann, habe ich es eben erwähnt, bei aller Zielsetzung, dass man das eine fürs andere verwenden kann. Es gibt natürlich auch hier Auslegungsfragen und man sollte sich schon die Mühe machen, dass man quasi einmal vor die Klammer zieht, wo haben wir einen Gleichlauf, wo können wir zumindest einen Gleichlauf verargumentieren, sodass wir dann auch mit einer hohen Rechtssicherheit sagen können, die Daten können wir auch wirklich zweitverwerten und wo muss man da vielleicht auch nochmal in eine Klärung gehen.
Ich merke, der Berg an Arbeit für Unternehmen, der wird mal wieder größer. Können Sie uns denn ein paar Tipps mitgeben, wie unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in ihren Unternehmen möglichst effizient vorgehen können, um den verschiedenen Berichtspflichten nachzukommen?
Wenn wir uns ein Unternehmen anschauen, das vielleicht schon jahrelange Erfahrung mit dem steuerlichen CBCR hat, diese Unternehmen sollten auf jeden Fall ihre bisherigen Prozesse nochmal überprüfen im Sinne einer Optimierung. Auch was die Zeitachse angeht. Man muss sehen, auch das steuerliche CBCR gerät jetzt zunehmend in den Fokus. Da gibt es auch konkretisierende Regelungen in den letzten Monaten und Jahren, beispielsweise von OECD-Ebene, aber auch seitens der deutschen Finanzverwaltung. Das hängt alles damit zusammen, dass es jetzt eine höhere Bedeutung über die globale Mindeststeuer bekommt. Das muss man reflektieren in seinen bisherigen Prozessen. Dann, wenn man diese Prozesse aufgesetzt oder nachjustiert hat, gilt auch hier, man möchte die Arbeiten, die man einmal gedanklich reingesteckt hat, dann nicht jedes Jahr neu machen. Das heißt, man möchte Prozesse automatisieren. Was heißt das konkret? Wenn ich weiß, wo ich Daten finde, im Konzernabschlusserstellungsprozess beispielsweise, dann macht es ja Sinn zu sagen, diese Daten, die ich in diesem Jahr an dieser oder jener Stelle finde, dann wird das im nächsten Jahr auch der Fall sein. Stichwort ist hier Mapping. Also ich kann natürlich Prozesse etablieren mit digitaler Unterstützung, mit automatisierten Tools beispielsweise im Hintergrund, um von vornherein festzulegen, diese Datengrundlage kann ich 1:1 verwenden fürs steuerliche CBCR, fürs Public CBCR oder hier muss ich noch eine Größe korrigieren, die ich aus einer anderen Position in der Gewinn- und Verlustrechnung beispielsweise ziehen kann. Und einmal gut aufgesetzt, kann man dann natürlich für die Folgejahre auch entsprechende Effizienzen heben. Anders bei Unternehmen, die erstmalig natürlich sich diesen Neuregelungen gegenübersehen, einfach weil sie erstmalig in die Größe der 750 Millionen Euro Umsatz hineinwachsen. Hier ist die Empfehlung, man sollte die Zeit nutzen, vor die Welle zu kommen. Sprich, wenn man absehen kann, man überschreitet diese Umsatzschwelle, dann sollte man nicht warten, bis man sie überschritten hat und dann quasi den Berichtspflichten hinterherläuft, sondern man sollte von vornherein Prozesse etablieren, die diese zusätzlichen administrativen Aufgaben von vornherein berücksichtigen und abbilden. Also beispielsweise, wenn ein neues ERP-System, eine neue Software installiert wird, eine neue Konsolidierungssoftware beispielsweise, das sehen wir sehr oft bei Unternehmen, die wachsen und sagen, jetzt wird es zu groß, um nur noch über Excel abgebildet zu werden, dann sollte man bei Etablierung neuer Software-Tools von vornherein auch diese Regelungskreise mitdenken. Das spart dann hinten raus auch Kosten.
Sie haben sich ja jetzt bis hierhin schon als, ich sag mal, sehr versierten, als ein sehr versierter Steuerberater in diesem Gebiet gezeigt. Wie können Sie und Ihre Steuerberater, Kolleginnen und Kollegen, denn bei der Umsetzung hierbei ganz konkret unterstützen?
Ja, neben der prozessualen Unterstützung und Begleitung, also der Implementierung von Tools beispielsweise, ist die Aufgabe des Beraters und in dem konkreten Fall des steuerlichen Beraters natürlich auch und vielleicht in erster Linie bei den rechtlichen Unsicherheiten zu helfen, bei der hohen Auslegungsbedürftigkeit zu unterstützen. Hier geht es beispielsweise um die Fragen, welche Größen sind beim steuerlichen und dann auch beim Public CBCR zu korrigieren, basierend auf einer Ausgangsgröße. Hier stellen sich doch zahlreiche inhaltliche Fragen. Ich hatte es eben erwähnt, das CBCR als erste Stufe, das steuerliche, muss dann das Gütesiegel des Qualifying CBCR bekommen, um für die globale Mindeststeuer, für die dortigen Safe Harbor Anwendung finden zu können. Und da geht es um die Frage, was heißt das eigentlich, Qualifying CBCR? Und das ist im Einzelfall gar nicht immer so leicht zu beantworten. Darüber hinaus haben wir noch einige zusätzliche Korrekturen auch auf dem Weg hin zur Mindeststeuer im Rahmen der Safe Harbor Regelung. Auch das ist durchaus auslegungsbedürftig. Man denke beispielsweise einmal an Konzernstrukturen, die Personengesellschaften irgendwo in der Kette oder sogar als oberste Muttergesellschaft vorweisen. Da stellen sich doch einige Auslegungsfragen schon auf Ebene des steuerlichen CBCR und das zieht sich dann durch diese ganzen Regelungskreise durch. Da können wir natürlich unterstützen, aber auch mal vom Ende her gedacht oder auf der Zeitachse. Wo kommen die Daten zum ersten Mal unmittelbar zur Anwendung? Das ist gar nicht mal im Zeitpunkt der Übermittlung an die zuständigen Behörden oder ans Unternehmensregister, da haben wir einen gewissen Zeitversatz. Also das steuerliche CBCR, das wird eingereicht bis spätestens ein Jahr nach Ablauf des Berichtswirtschaftsjahres. Also Berichtswirtschaftsjahr 24 haben wir jetzt noch ein paar Monate Zeit bis Ende 25. Gleiches gilt im Prinzip für das Public CBCR, da haben wir auch diesen einjährigen Versatz. Aber wann sind die Zahlen erstmalig relevant? Ja, bereits in der Konzernabschlusserstellung fürs Jahr 24. Jetzt könnte man sagen, das ist doch ein Henne-Ei-Problem. Ja, ist es. Denn letzten Endes nehme ich die CBCR-Daten, die sich aus dem Konzernabschluss speisen, aus den Daten, die ich gerade erst erstelle. Ja, viele Unternehmen sind gerade im Konzernabschlusserstellungsprozess oder haben diesen gerade beendet. Und diese Unternehmen stellen sich natürlich auch die Frage, fällt irgendwo eine Mindeststeuer an, eine Ergänzungssteuer. Und um das beantworten zu können, bin ich ja wieder auf die Safe-Harbor-Regelung angewiesen. Wenn ich den Safe-Harbor bekomme, greift keine Mindeststeuer, also ist die Rückstellung null. Um das überprüfen zu können, muss ich aber quasi in Echtzeit die Konzernabschlussdaten zweitverwerten, um diese Frage zu beantworten. Und das macht natürlich auch wieder was mit den Prozessen, die nicht nur dem Kunde nach sauber aufgesetzt werden müssen, sondern auch so, dass sie zeitnah, im Idealfall auf Knopfdruck, die Zahlen schon liefern. Sobald sie an der einen Stelle quasi eingespeist werden, bekomme ich das Ergebnis für den CBCR-Safe-Harbor beispielsweise an der anderen Stelle raus. Wir bei RSM Ebner Stolz haben für diese Zwecke auch entsprechende Tool-Lösungen entwickelt, um auf ja sehr schnelle Weise sehen zu können, wir nennen das dann Quick-Check, ja, um sie auf sehr schnelle Weise sehen zu können, fallen wir in dem einen oder anderen Land möglichst klar idealerweise in den CBCR-Safe-Harbor, sodass die Antwort für die Rückstellungsberechnung einfach zu beantworten ist, nämlich Rückstellung 0 oder, was natürlich auch oft vorkommt, dass wir in Niedrigsteuerländern zum gegenteiligen Ergebnis kommen. Und dann geht es darum, auch auf Basis von diesen Zahlen zumindest mal eine Approximation zu bekommen, wie hoch ist dann diese Ergänzungssteuer. Und Gleiches gilt dann letzten Endes auch für das Public CBCR. Da möchte man ja auch nicht erst im Dezember die Daten haben und sehen, hoppla, das macht aber jetzt vielleicht nicht so einen guten Eindruck in der Öffentlichkeit, wenn wir hier oder dort extrem niedrige Steuerquoten ausweisen, für die es ja gute Gründe geben kann. Mhm.
Quick-Check klingt auf jeden Fall schon mal sehr attraktiv. Wir haben es ja schon an anderer Stelle festgehalten, dass der Berg an Arbeit für die Unternehmen auch durch die Public CBCR immer noch weiter steigt. Ganz abgesehen von all den anderen Herausforderungen, mit denen ja Unternehmen auch derzeit zu kämpfen haben, muss man ja auch mal ergänzend erwähnen. Was passiert denn, wenn die Geschäftsführung dieser Verpflichtung zur Erstellung eines Public CBCR nicht nachkommt?
Ja, da drohen sogar sehr drakonische Strafen. Es ist Bußgeld bewährt, die unterlassene Veröffentlichung, streng genommen auch die fehlerhafte. Und hier drohen Bußgelder von bis zu 250.000 Euro. Und jetzt beziehe ich mich auf die deutsche Umsetzung im Ausland. In anderen EU- und EWR-Staaten müsste man eben nach dem jeweils geltenden Recht schauen, welche Bußgelder oder Strafen dort drohen. Die EU jedenfalls sieht genau das auch vor. Das Ganze soll ernst genommen werden, nicht als ja, lapidare Berichtspflicht abgetan werden, sondern das dient der Transparenzschaffung und da sollen die Unternehmen ihren Beitrag leisten. In Summe ist es also aufgrund dieser dann doch schmerzlichen, drohenden Bußgelder sehr, sehr ernst zu nehmen. Im Übrigen haben Unternehmen natürlich auch unabhängig davon ein Interesse, der Öffentlichkeit gegenüber eine ja, Transparenz zu zeigen und hier offen zu spielen.
Transparenz ist auch ein ganz wichtiges Stichwort. So wie ich das verstehe, müssen die betroffenen Unternehmen ja ganz schön viele Informationen preisgeben und, wie Sie es gerade schon gesagt haben, an die Öffentlichkeit und damit ja auch an Wettbewerber, oder? Also was bedeutet denn so viel Transparenz unter diesem Aspekt?
Ja, das ist ein sehr guter und wichtiger Aspekt, denn wenn ich jetzt plötzlich veröffentliche, in welchen Ländern ich wie viel Gewinn mache und wie viel Steuern darauf zahle, dann kann man doch eventuell zumindest daraus indirekt schließen, naja, wo liegen jetzt die eher hochmargigen Geschäfte der Unternehmensgruppe und wo eher so die sogenannten verlängerten Werkbänke beispielsweise. Ja, das kann natürlich zu indirekten Veröffentlichungen von ja vielleicht sogar Firmengeheimnissen führen. Ne? Zumindest könnte man gegebenenfalls daraus Rückschlüsse ziehen. Hier sieht die EU-Richtlinie und auch die deutsche Umsetzung eine ja gewisse Verschonung vor. Nämlich man kann, wenn man nachweist, dass mit der Veröffentlichung der Daten Geschäftsgeheimnisse, jetzt mal untechnisch gesprochen, veröffentlicht würden, beziehungsweise wenn eben ein Schaden daraus folgen könnte, dass man in diesem Fall die Veröffentlichung zurückhält. Allerdings nicht permanent, sondern nur für einen gewissen Zeitraum. Wenn Sie also nachweisen können und dokumentieren können, es gibt hier gewisse Nachteile, signifikante Nachteile, die mit der Veröffentlichung des Zahlenwerks für bestimmte Länder oder bestimmte Unternehmensteile einhergehen würden, dann kann man die Veröffentlichung im ersten Berichtsjahr noch zurückhalten, muss dann aber nach spätestens 4 Jahren nachreichen. Die Idee, so könnte man vermuten, ist, dann tut's nicht mehr so weh, ja, durch diesen Zeitversatz. Nichtsdestotrotz ist es ernst zu nehmen. Man kommt final nicht um die Veröffentlichung des Zahlenwerks herum. Vielleicht an der Stelle noch der Hinweis, dass die Veröffentlichung des Zahlenwerks ja in einer gewissen Aggregationsstufe stattfindet. Das entschärft natürlich das Problem ein bisschen. Hier gibt's die Parallele zum steuerlichen CBCR. Ich muss die Daten nicht pro Gesellschaft veröffentlichen, sondern pro Land. Das ist das sogenannte Jurisdictional Blending. Das kann dazu führen, dass gewisse Einzeleffekte natürlich bei mehreren Tochtergesellschaften in einem Land vielleicht untergehen. Ja, das ist an der Stelle positiv zu sehen. Das Public Country by Country Reporting geht an der Stelle sogar noch, was die Aggregation angeht, noch über das Steuerliche hinaus. Es ist eine EU-Richtlinie. Und die EU-Richtlinie fordert an der Stelle nur, dem Grunde nach, ich muss dieses Jurisdictional Blending pro EU-Staat beziehungsweise pro EWR-Staat vornehmen. Der ganze Rest, also alle Drittstaaten, die werfe ich fürs Public CBCR in einen Topf. Es wird quasi wie ein weiteres Land betrachtet. Beim steuerlichen CBCR gilt das nicht, da bleibe ich auch bei Drittstaaten immer in der Country-by-Country-Betrachtung. Es gibt eine Rückausnahme allerdings im Public CBCR, wenn es sich bei dem Drittstaat um eine und technisch gesprochen Steueroase handelt. Es geht hier um Länder, die bei den Verpflichtungen zum kooperativen Austausch von Informationen nicht mitziehen. Da gibt es eine entsprechende Schwarzliste der EU. Wenn ein Land auf dieser Schwarzliste steht, sogenannte Steueroase, dann gilt diese Rückausnahme oder dann gilt diese Verrechnung mit anderen Drittstaaten nicht. Dann muss ich diese Steueroase auch separat ausweisen. Auf dieser Steueroasenliste jetzt in Anführungszeichen steht beispielsweise auch Russland drauf, auch wenn das jetzt mit Steueroase in dem Sinne vielleicht nichts zu tun hat. Die stehen seit dem Jahr 23 auf der Liste aus bekannten Gründen und dann eben andere Staaten, die typischerweise die kleineren Inselstaaten mit extrem intransparenten Steuersystem und wenig Berichterstattung. Das muss man im Blick haben. Aber ansonsten, wie erwähnt, gilt, die Daten sind aggregiert für Drittstaaten zu übermitteln.
Super, das ist noch eine sehr spannende Ergänzung gewesen. Mich würde mal Ihre persönliche Meinung interessieren. Wir haben ja jetzt an der einen oder anderen Stelle schon gesagt, der administrative Aufwand für multinationale Unternehmen wird jetzt wieder mehr oder noch mal mehr. Stehen Ihrer Meinung nach Aufwand und Nutzen hier im Verhältnis?
Auch das kann man kritisch sehen. Wenn man sich anschaut, wo kommen die Regelungen her auf der Zeitachse, dann haben wir diesen einen Strang, steuerliches CBCR und globale Mindeststeuer. Und parallel zur globalen Mindeststeuer gab es dann die Idee des öffentlichen, des Public CBCR. Und jetzt könnte man ja überlegen, jetzt wo wir die Mindeststeuer haben und dieses Mindeststeuerniveau ja überall in der Welt ja dann auch erreichen werden, so zumindest die Idealvorstellung von 15%, braucht man dann noch diese Transparenz, weil 15%, jetzt gemessen am deutschen Steuerniveau ist das nicht so viel, aber für viele kleinere Staaten ist das schon auch ein ordentliches Steuerniveau. Und wenn das denn sichergestellt werden sollte in Zukunft, braucht es dann noch diese öffentlichkeitswirksame Publikation des Public CBCR. Wenn man sich die Realität anschaut, muss man feststellen, die Mindeststeuer wird dann doch nicht weltweit umgesetzt. Es ist im Moment primär eine EU-Steuer. Alle EU-Mitgliedstaaten mussten das umsetzen, haben es weitestgehend umgesetzt. Darüber hinaus wird es schon dünn. Es gibt einige Staaten, die da auch mitziehen, aber bei weitem nicht alle. So dass es durchaus noch weiße Flecken auf der Weltkarte gibt, was die Niedrigbesteuerung angeht. Das allein ist vielleicht ein Argument, dass das Public CBCR auch irgendwo seine Rechtfertigung in Zukunft haben dürfte. Und darüber hinaus, ja, der Zweck des Public CBCR ist, dass sich die Öffentlichkeit eine Meinung bilden kann. Und dieser Zweck ist nach wie vor valide. Der Aufwand ist natürlich standalone durchaus hoch. Wenn man es aber hinbekommt, die Daten, die ohnehin schon da sind, weitestgehend zumindest zwei zu verwerten, dann ist der Zusatzaufwand beim Public CBCR vielleicht dann doch vertretbar und auch vor dem Hintergrund der Zielsetzung angemessen. Was man allerdings beachten sollte, ist die Außenwirkung des reinen Zahlenmaterials. Das ist die eine Sache. Die andere Frage ist, wie kommuniziere ich diese Zahlen? Unternehmen haben es schlichtweg nicht in der Hand, wenn in einem Niedrigsteuerland, eventuell ohne mindeststeuerliche Sonderregelungen, eine niedrige Steuer am Ende rauskommt. Man könnte aber hier den Stier bei den Hörnern packen und als ergänzende Erläuterung sozusagen, das ist den Unternehmen ja freigestellt, quasi flankierend zu der Veröffentlichung des Public CBCR erläutern, ja, was tun wir denn in diesem Niedrigsteuerstaat? Wir gehen da zum Beispiel mit Substanz rein, mit Arbeitnehmern, mit entsprechenden Produktionsanlagen. Dann bekommt das natürlich einen anderen Beigeschmack sozusagen, als wenn man in einem Land nur Buchgewinne erzielt, ohne wirkliche unternehmerische Tätigkeit. Das ist aber in den allermeisten Fällen gar nicht der Fall und auch nur noch sehr bedingt möglich, jedenfalls aus der Perspektive jetzt des deutschen Mittelstands. Und wir reden ja hier bei den wirklich auch eher großen deutschen Mittelstand, 750 Millionen Schwelle, ist das in aller Regel nicht die relevante Motivation, um ins Ausland zu gehen. Und das wird man auch hier offen kommunizieren können, gerade weil die Öffentlichkeit ja der Adressat des Public CBCR ist.
Klasse, vielen Dank für diese Abwägung noch zum Abschluss. Und damit bleibt mir leider nur noch zu sagen, vielen Dank, lieber Herr Zöller, dass Sie uns im Deep Dive mitgenommen haben rund um das Thema Public CBCR. Leider war es das jetzt schon mit dieser Folge. Vielen Dank auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie uns Ihr Ohr geschenkt haben im RSM Ebner Stolz Mittelstandstalk. Wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind. Und damit wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.